SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Tag. Themen in dieser Sendung unter anderem immer mehr Armut in Deutschland. Der Paritätische Gesamtverband kritisiert die Bundesregierung. Der Verband der rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendärzte ist für Corona-Lockerungen für ungeimpfte Jugendliche beim Sport. Und jedes Jahr 5% mehr Lohn ab 2023. Der Wirtschaftsexperte Felbermeier sorgt mit einer Prognose für Schlagzeilen. Unser erstes Thema. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Menschen ist traditionell eines der wichtigsten Wahlkampfthemen. Der Erfolg oder Misserfolg einer Regierung wird auch stets daran gemessen, wie sehr sie in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern materiell gut geht oder sie zumindest über die Runden kommen. 5 Tage vor der Bundestagswahl hat heute der Paritätische Gesamtverband in seinem Jahresgutachten eine sozialpolitische Bilanz der scheidenden Regierung und ihrer Ziele gezogen. Rolf Rosenbrock ist Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Rosenbrock, wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Hat denn die scheidende Bundesregierung ihre Ziele erreicht?
Also die sozialpolitische Bilanz der abtretenden Bundesregierung ist außerordentlich bescheiden. Die Bundesregierung hat zwar im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie betont, wie wichtig der soziale Zusammenhalt als politisches Ziel ist und hat dazu auch 6 Ziele aufgestellt. Und wir haben an diesen 6 Zielen geschaut, sind die Ziele erreicht worden, wie waren die Ziele und woran liegt es, dass es nicht klappt. Und da stellen wir fest, dass sehr, sehr viele Ziele einfach sehr unambitioniert waren, also leicht erfüllt werden konnten. Und andere, die etwas wichtiger gewesen wären, sind deutlich verfehlt worden.
Was wäre denn wichtiger gewesen?
Nehmen wir zum Beispiel die Einkommensarmut. Das ist das wichtigste Ziel, die Armut in all ihren Formen zu beseitigen. Da hatte sich die Bundesregierung das Ziel gestellt, deutlich besser zu sein als der Durchschnitt der EU-Länder. Das ist sehr unambitioniert und ist auch erreicht worden. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir eben, dass der Anteil der Menschen, die von Einkommensarmut betroffen sind, in den letzten 10 Jahren immer gestiegen ist und jetzt von 15 auf 15,9% gestiegen ist. Das ist praktisch jeder 6. und das sind über 12 Millionen Menschen. Und besonders erschreckend ist die Altersarmut. Wir hatten in Deutschland mal das große sozialpolitische Problem der Altersarmut für bewältigt gehalten, aber sie kehrt zurück. Und wir haben für dieses Gutachten beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie sich eigentlich die Armut zwischen Rentnerinnen und Pensionärinnen verteilt und stellen dabei fest, dass von den Rentnerinnen, die also keine Pension bekommen, über 20% mittlerweile an oder unter der Armutsgrenze leben.
Das dürfte doch eigentlich in einem reichen Land wie der Bundesrepublik nicht der Fall sein. Wird die Schere zwischen Arm und Reich, geht die Schere immer weiter auseinander?
Man muss es leider sagen, das tut sie. Sie tut es sowohl auf der Ebene des Einkommens, wo wir auch innerhalb derer, die in Lohn und Brot sind, sehen, dass die Gehaltsschere immer weiter, Lohn- und Gehaltsschere immer weiter auseinandergeht. Und natürlich sehen wir es erst recht bei den Vermögen, wo die oberen 10% weit über 60% des Vermögens halten und die untersten 10% eigentlich kein Vermögen haben, sondern Schulden.
Warum reagiert die Politik darauf nicht? Warum wird nicht agiert?
Also die Politik hat gezeigt im letzten Jahr, dass sie reagieren kann. Wenn wir an die sozialpolitischen Antworten auf die Pandemie denken, dann sehen wir, dass der Staat in der Lage ist, sehr schnell, sehr entschlossen zu handeln, um wirtschaftliche Abstürze zu verhindern. Wir sehen aber gleichzeitig, dass es eine enorme Gleichgültigkeit gab gegenüber dem Schicksal und der materiellen Situation der Ärmsten. Erst nachdem viele Sozialgerichte wirklich dringlich aufgefordert hatten, irgendwas zu tun, gab es dann vereinzelte kleine Leistungen für Hartz-IV-Empfänger, die aber bei weitem nicht ausreichten. Das war mal eine Einmalzahlung und das war was für die Kinder, eine Einmalzahlung und irgendwie 300 Euro, um sich Computer anschaffen zu können. Aber die Tatsache, dass arme Menschen in der Pandemie einfach teurer leben, weil Hilfsangebote wegfallen, die Tafeln geschlossen sind, Masken beschafft werden müssen und andere Hygienemaßnahmen. All das hat sich in keiner Weise in der Sozialpolitik niedergeschlagen. Und wir haben von vornherein gefordert, Pandemie heißt 100 Euro pro Nase mehr pro Monat, solange die Pandemie ist. Und wir sehen, dass da eben auch praktisch nichts von umgesetzt worden ist.
Herr Rosenbrock, Sie haben die Finanzhilfen gerade angesprochen. Die haben zu einem massiven Anstieg der Schulden geführt. Die schwarze Null, also der ausgeglichene Haushalt, ohne neue Schulden wurde erst einmal ad acta gelegt. Was würde es denn bedeuten, wenn wieder mehr von Seiten des Staates gespart würde, die Defizite zurückgefahren würden? Was würde es sozialpolitisch bedeuten?
Nun, das wird die sozialpolitische Agenda der nächsten Jahre bestimmen. Und da sagen wir, nein, es wird nicht gehen, diese gewaltigen Schulden auf den Schultern der Armen zu bewältigen. Das ist viel zu viel, sondern wir brauchen eine veränderte Einnahmebasis des Staates. Und deswegen plädieren wir auch klar für eine Erhöhung der Einkommensteuern für sehr wohlhabende Menschen, für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, für eine Veränderung der Erbschaftssteuer und auch für die Einführung einer durchgreifenden Finanztransaktionssteuer.
Das wäre auch Ihre Forderung an die nächste Bundesregierung?
Ja.
Rolf Rosenbrock, der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes zur Sozialpolitik der jetzigen Bundesregierung und der künftigen. Je näher die Bundestagswahl rückt, desto mehr geht es um die Frage, wer könnte mit wem nach der Wahl koalieren oder auch nicht. Das alles geschieht natürlich vor dem Hintergrund der Wahlkampftaktik und des Stimmenfangs. Unionskanzlerkandidat Laschet warnt vor Rot-Grün-Rot. SPD-Bewerber Scholz gibt seine Präferenz für Rot-Grün bekannt. Und die FDP schließt nichts aus und betont ihre Eigenständigkeit. Viele denkbare Koalitionsmodelle stehen im Raum, sind auf dem Markt und werden diskutiert, hängen aber letztlich vom Wahlausgang ab. Sollten sich die Parteien vielleicht aber nicht doch schon vorher erklären, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, wofür sie letztlich stimmen? Nicht nötig, sagt unser Berliner Korrespondent Uwe Lüb in seinem Kurzkommentar.
Nein, ich muss nicht wissen, welche Parteien nach der Wahl koalieren wollen. Ich hätte nichts davon, denn frei nach dem Motto, Politik ist die Kunst des Möglichen, entscheidet sich sowieso erst hinterher, welche Bündnisse überhaupt eine Mehrheit haben. Es ist zwar nett, wenn beispielsweise die Union Koalition mit der AfD oder den Linken ausschließt, aber ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Und ich brauche auch keine Bekenntnisse, dass die FDP am liebsten in eine unionsgeführte Regierung einsteigen würde. Das liegt auf der Hand, so wie die Grünen sich an der Seite der SPD wohler fühlen als neben CDU und CSU. Sicher, manche möchten hören, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht mit den Linken zusammengeht. Ich würde das aber an seiner Stelle auch nicht sagen, weil er sich damit der FDP ausliefert. Wie gering gleichwohl seine Neigung zu den Linken ist, lässt sich auch ohne ausgesprochene Vorabfestlegung leicht erkennen. Wer dann nach der Wahl tatsächlich zusammenfindet, hängt in erster Linie vom Wahlergebnis ab und nicht von Koalitionswunschdenken.
Keine Koalitionsaussage vor der Wahl, ein Kurzkommentar von Uwe Lüb aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Es ist 12 Uhr und 12 Minuten. Sie hören SWR 2 aktuell. Kurz vor der Bundestagswahl hat Facebook letzte Woche viele Konten der sogenannten Querdenker gesperrt. Das soziale Medium hat sich mit dieser Entscheidung lange Zeit gelassen. Bereits seit April beobachtet der Verfassungsschutz bundesweit Personen und Gruppen in der Querdenkerbewegung. Und viele Medien hinterfragen schon seit längerem die finanzielle Aufstellung der Bewegung und inwiefern Michael Ballweg, einer der Protagonisten der Querdenkerbewegung, der aus Stuttgart stammt, selbst davon profitieren könnte. Über die Recherchen berichtet Diana Hörger.
Der Corona-Unternehmer des Jahres ist Michael Ballweg. Lunge, der Kopf und vor allen Dingen das Portemonnaie von Querdenken.
Jan Böhmermann nimmt die finanzielle Situation der Querdenkerbewegung in seiner Show ZDF Magazin Royal Ende letzten Jahres auseinander. Mit viel Zynismus wird Gründer Michael Ballweg in erster Linie als Profiteur seiner Marke Querdenken dargestellt und wie intransparent die Einnahmen in Form von Schenkungen eingesetzt werden. Diese Form der finanziellen Zuwendung ist auch dem Verfassungsschutz Baden-Württemberg aufgefallen, so Frank Dittrich, stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz.
Wir gehen davon aus, dass Querdenken 711, aber letztlich auch die Querdenkenbewegung insgesamt, sich primär durch Spenden oder auch Schenkungen finanziert. Es wird explizit auch aufgerufen, nicht zu spenden, sondern zu schenken. Insoweit ist das auch ein Punkt, der durchaus Fragen aufwirft, was die Transparenz angeht. Querdenken 711 spricht jedoch davon, sehr transparent zu agieren.
Spenden sind nur an Einrichtungen möglich, wie etwa Vereine oder Stiftungen. Schenkungen können auch Personen empfangen und im Gegensatz zu Spenden nicht zurückgefordert werden. Michael Ballweg wollte schon Ende 2020 Transparenz schaffen, nach eigenen Aussagen, was den Geldfluss der Schenkungen angeht. Zu diesem Zwecke sollte eine Querdenkenstiftung gegründet werden. Nun bestätigte Michael Ballweg die Gründung einer Stiftung gegenüber dem SWR.
gibt eine Stiftung inzwischen, die ist in Darmstadt. Die Herzensmensch-Familienstiftung ist eine private Stiftung von mir. Die hat auch keine Gemeinnützigkeit, weil das mit der Gemeinnützigkeit ja auch, also die Gründung der Stiftung hat jetzt sowieso sehr lange gedauert, ohne die Gemeinnützigkeit. Aber wir können ja die operativen Einheiten darunter entsprechend aufbauen.
Das Regierungspräsidium im hessischen Darmstadt betont, es wurde keine gemeinnützige Querdenkerstiftung angemeldet, sondern eben eine private Familienstiftung. Und eine Familienstiftung soll aus Sicht des Staates vor allem die Familie unterstützen. Eine Finanzierung weiterer Organisationen ist dafür nicht vorgesehen. Das bestätigt auch der Stuttgarter Anwalt Metin Konu. Doch wo ist nun die von Michael Ballweg angekündigte Querdenkerstiftung? Laut dem Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht ist es kaum möglich, mit einer Familienstiftung eine Organisation wie Querdenken mitzufinanzieren.
Die Familienstiftung hat als Begünstigte dann auch wirklich nur die Familie. Insbesondere in Hessen ist es aber so, dass bei der Familienstiftung die Aufsicht wirklich ganz stark eingeschränkt wird. Insofern tatsächlich das als Hauptzweck verfolgt wird, bewegt man sich tatsächlich außerhalb des Satzungszwecks und das ist im Stiftungsrecht schlicht ein Problem.
Also bleibt, was die Finanzierung der Querdenkenbewegung angeht, weiter ein großes Fragezeichen.
Der Beitrag von Diana Hörger. Die rheinland-pfälzische Landesregierung berät über eine Änderung der Corona-Verordnung. Sie will damit dem Jugendsport entgegenkommen. Hintergrund ist die Kritik von Sportbünden, weil nach der jetzigen Corona-Verordnung je nach Warnstufe immer weniger Jugendliche trainieren oder spielen dürfen. Beispiel: Derzeit sind es maximal 25 ungeimpfte Jugendliche, bei Warnstufe 2 10 und bei Warnstufe 3 nur noch 5. Fazit der Verbände: Ein Trainings- und Spielbetrieb wäre kaum noch möglich. Dr. Lothar Maurer ist Vorsitzender des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz. Herr Dr. Maurer, wäre es eine kluge Idee, wenn die Landesregierung den Sportverbänden entgegenkäme?
Ja, das ist eine kluge Idee, weil die Kinder unter Covid-19 schon ganz lange gelitten haben. Wir hatten im Prinzip eine Adipositas-Zunahme, seitdem die Kinder keinen Sport machen, mehr sich bewegen. Und man muss klar entgegenstellen, die Einzelkinder, die Covid-19 bekommen und die Kinder, die eben Schaden bekommen, wenn sie sich weiterhin nicht bewegen und isoliert bleiben, dass unter Umständen die Schäden dieser Isolation höher sind, wie das Risiko, einen schweren Covid-19-Verlauf zu bekommen.
Also Sie wägen das gegeneinander ab und sagen, okay, es ist problematischer, wenn ungeimpfte Kinder dann eben auch zu Hause sitzen.
Ja, auf Dauer gesehen, ja.
Es gibt eine allgemeine Impfempfehlung der STIKO für 12- bis 17-Jährige. Wenn die Landesregierung jetzt den Sportverbänden entgegenkommt, sinkt dadurch nicht der Druck auf diese Altersgruppe, sich impfen zu lassen? In jüngster Zeit haben sich ja vermehrt jüngere Menschen angesteckt.
Der Druck sinkt nicht, weil woanders ist er ja noch. Also wenn Sie ins Kino gehen wollen, wenn Sie in ein Konzert gehen wollen, da gilt ja zunehmend doch die 2G-Regel. Das heißt, von daher ist auch der Druck weiterhin da, dass die Jugendlichen, wenn sie andere Freizeitveranstaltungen machen wollen, sich impfen lassen. Und dann hoffe ich, dass auch die Impfzahl zunimmt. Sie müssen immer abwägen, das Risiko einer Schädigung durch Isolation und Nichtbewegen gegen den Schaden, den Covid-19 machen kann. Und das sind die Schäden, die inzwischen entstanden sind, höher wie das Risiko von Covid-19. Auch wenn ein Risiko da ist, ganz klar.
Also das Restrisiko bleibt tatsächlich?
Ja, das Restrisiko bleibt, das ist richtig.
Sollten die Sportverbände vielleicht nicht auch mal hergehen und diese Altersgruppe speziell auffordern, sich impfen zu lassen? Impfaktionen also nicht nur vom Supermarkt, sondern auch am Fußballfeld beispielsweise, auf der Aschenbahn?
Ja, wäre eine gute Idee. Es gab ja eine Schulenimpfaktion und dann kann man so eine Impfaktion auch mal im Sportverein machen.
Dr. Lothar Maurer, der Vorsitzende des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz. Und wir bleiben beim Thema. Unter enormem Zeitdruck haben seit Anfang letzten Jahres zahlreiche Pharmaunternehmen geforscht, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden. Ausgesprochen erfolgreich dabei BioNTech aus Mainz mit seinen beiden Gründern Özlem Türeci und Uğur Şahin. Sie erhalten zusammen mit der Biochemikerin Katalin Kariko, die ebenfalls bei BioNTech ist, den renommierten Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis, einer der wichtigsten Preise der medizinischen Grundlagenforschung. Franziska Ehrenfeld aus der SWR Wissenschaftsredaktion berichtet.
Türeci, Şahin und Kariko werden für ihre Forschung an der mRNA geehrt. Genauer gesagt für das Erforschen der Idee, mRNA für Impfungen und Medikamente zu verwenden. Wahrscheinlich ein Meilenstein der Medizin. mRNAs transportieren genetische Informationen, die sie von der DNA kopiert haben. Impfantigene oder therapeutisch wirksame Proteine können nun innerhalb der Körperzellen von Patientinnen und Patienten produziert werden. Wegen dieser grundlegenden Erkenntnis konnte die Firma BioNTech in kürzester Zeit einen hochwirksamen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. mRNA galt lange als uninteressant für die medizinische Forschung, denn im Gegensatz zur DNA ist sie ziemlich instabil. Außerdem wird sie von unserem Immunsystem normalerweise schnell als Eindringling erkannt und behindert. Die Biochemikerin Katalin Karikó, die seit 2014 für BioNTech arbeitet, hielt dennoch an der Idee fest, dass man mRNA zur Behandlung gegen viele Krankheiten verwenden könnte. Ein Vorteil solcher Therapien? Anders als DNA-Mittel muss mRNA nicht in den Kern menschlicher Zellen eindringen, um zu wirken. Daher kann sie sich nicht in unser Erbmaterial integrieren, sondern wird innerhalb von Stunden oder Minuten wieder abgebaut. Weil die mRNA für die medizinische Forschung aber als belanglos galt, wurde Karikó zunächst kaum gefördert und musste immer wieder Rückschläge ertragen.
Mein Gehalt war am Boden, aber das ist nicht wichtig. Niemand macht Wissenschaft für Geld, Berühmtheit oder Preise. Man kann nicht erwarten, dass 40 Jahre später vielleicht etwas passiert und das, was man tut, wichtig wird. Man macht es, weil man es liebt.
Schließlich gelang Karikó ein Durchbruch. Sie entdeckte, wie sie die Immunreaktion unseres Körpers gegen mRNA ausschalten und die Produktion von Proteinen aus mRNA deutlich erhöhen konnte. Uğur Şahin und Özlem Türeci forschten bis zur Corona-Pandemie hauptsächlich an der Behandlung von Krebs. Schon Ende der 90er Jahre begannen sie, mRNA so zu verändern, dass sie als Impfung gegen die Krankheit eingesetzt werden könnte. Ihre Erfolge auf diesem Gebiet veranlassten sie 2008 zur Gründung von BioNTech. In den folgenden Jahren verbesserten sie die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe weiter. Aufgrund der Entwicklung von Lipid-Nanopartikeln als Transportmittel gelang es ihnen, die mRNA im ganzen Körper zu verbreiten und eine große Anzahl von Immunzellen anzusprechen, die Krebszellen präzise angreifen. Auf ihre Erfahrungen mit Krebsimpfstoffen konnten die beiden dann bei der Entwicklung ihres Covid-19-Impfstoffs zurückgreifen. Ohne Katalin Karikós speziell entwickelten mRNA-Moleküle wäre die Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffs aber nicht so schnell gegangen. Auch der Impfstoff von Moderna basiert auf ihrer Entdeckung und hat wohl vielen tausenden Menschen das Leben gerettet.
Der Beitrag von Franziska Ehrenfeld aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. 12 Uhr und gleich 23 Minuten. Wir gehen nochmal ins Ausland. Die deutsche Kolonialpolitik in Afrika wirkt nach. Zehntausende Herero und Nama wurden während der etwas mehr als 30-jährigen Besetzung von Deutsch-Südwestafrika, dem späteren Namibia, durch das Deutsche Kaiserreich getötet. Nach jahrelangen Verhandlungen gibt es jetzt ein Aussöhnungsabkommen. 1,1 Milliarden Euro will die Bundesrepublik in den nächsten 30 Jahren zahlen. Ab heute soll das namibische Parlament in Windhoek abschließend beraten und dem Abkommen zustimmen. Nach wie vor laufen allerdings Vertreter der Herero und der Nama dagegen Sturm. Karin Wehrheim berichtet.
It will not be about us without us. Es wird nicht um uns gehen ohne uns. Das ist das Motto der erbitterten Proteste. Seit der Bekanntgabe der Einigung zwischen den Regierungen in Berlin und Windhoek im Mai kämpfen Nachfahren von Völkermordopfern im Süden Afrikas dafür, dass das Abkommen nicht ratifiziert, sondern neu verhandelt wird. Es geht nicht nur, aber auch um die Summe des Geldes, das Deutschland in den kommenden 30 Jahren zahlen will. 1,1 Milliarden Euro.
Peanuts compared to what people think it's a fair compensation.
Peanuts verglichen damit, was eine faire Entschädigung wäre, sagten Gamane Kawaye Upi. Er ist Herero-Nachfahre.
The loss of human lives should be quantified.
Der Verlust von Menschenleben sollte einbezogen und mitbewertet werden. Der Verlust von materiellen und immateriellen Besitztümern der Herero und Nama, der Verlust des kulturellen Erbes, die erlittenen Traumata und die fehlende Möglichkeit, sich materiell weiterzuentwickeln.
Loss of opportunities and material development.
So fasst es der Experte für Wirtschaft und Diskriminierung, Omu Kakuyaya Mutundu, auf einer dreitägigen Protestkonferenz am Wochenende nördlich von Windhoek zusammen. Deutsche Kolonialtruppen hatten nach heutigen Erkenntnissen der Historiker zwischen 1904 und 1908 etwa 65.000 der 80.000 Herero vertrieben und getötet und die Hälfte der 20.000 Nama. Alfred Kramopingene erinnert sich bis heute daran, was seine Urgroßmutter erzählte.
My great-grandmother
Sie ist hier in Okahandja beerdigt und hat sehr lange gelebt. Sie erzählte uns immer wieder, wie die Menschen hier von den Deutschen getötet wurden und gekocht als Schweinefutter. Eine Entschädigung lehnt Deutschland bis heute ab. Mit den jetzt zugesagten 1,1 Milliarden Euro will die namibische Regierung eigenen Angaben zufolge einen Fonds einrichten, Entwicklungsprojekte in den Siedlungsgebieten der Nachfahren der Opfer finanzieren und diese auch entschädigen. Daran glauben viele Herero-Nama aber nicht. Sie fürchten, dass das Geld bei den Falschen landet und wollen mitbestimmen. Dass sie außen vorgehalten werden, liegt nach Ansicht von Mujinde Kajua von der Over Herero Traditional Authority daran.
There is a general fear in the Namibian government.
Die namibische Regierung hat Angst, dass die Herero-Nama mit diesen Geldern ihre eigenen Lebensbedingungen verbessern. Das sind stolze, kritische Gruppen, denen oft vorgeworfen wird, arrogant zu sein und Autoritäten auszuhöhlen. Deshalb haben viele Menschen Angst und fragen, wenn ihr Geld habt, werdet ihr nicht schwer zu kontrollieren sein?
If you now have money, wouldn't you be difficult to control?
Im Juni hatte das namibische Parlament bereits hitzig über das Abkommen debattiert. Die Ratifizierung wurde vertagt. Inzwischen scheint fraglich, ob die Vereinbarung noch in diesem Jahr in Kraft treten kann. Auch für den angekündigten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Namibia und seine Entschuldigung für den Völkermord an den Herero-Nama steht ein Termin derzeit nicht fest.
Der Bericht von Karin Wirheim aus dem südlichen Afrika. Jedes Jahr mindestens 5% mehr Lohn, in manchen Bereichen sogar noch mehr. Und das schon ab 2023. Das sagt voraus der Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr. Und er sorgt damit heute für Schlagzeilen. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie argumentiert denn der Mann?
Es gibt zwei Hauptargumente, die heißen Demografie und Inflation. Erstmal die Demografie. In den kommenden Jahren, das wissen wir, werden wir zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit jedes Jahr weniger verfügbare Arbeitskräfte haben, weil die Babyboomer-Jahrgänge, die sogenannten, in Rente gehen. Wir hatten bisher immer noch Zuwächse am Ende eines Jahres. Das wird sich jetzt umdrehen. Da steht also wirklich ein Minus. Das heißt, wie üblich in der Wirtschaft, große Nachfrage nach Personal, aber knapperes Angebot. Also steigt der Preis. In diesem Fall der Lohn. Und zweitens die Inflation. Wenn die Verbraucherpreise steigen, dann steigen in aller Regel auch die Löhne. Sonst hätten wir ja jedes Jahr weniger Geld in der Tasche. In den vergangenen knapp 20 Jahren war das so, dass bei recht niedriger Inflation am Jahresende immer so ein reales Plus von ungefähr 1% stand. Und damit das bei einer höheren Inflation rauskommt, müsste natürlich auch die Lohnsteigerung stärker sein.
Jetzt gehen aber doch die meisten Ökonomen davon aus, dass die Teuerung sich im kommenden Jahr wieder abschwächt. Was heißt das dann für die Löhne?
Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich erstmal bei diesen 5% allgemein etwas skeptisch bin. Wir sehen im Moment schon, ja, dass jetzt mit Blick auf das zweite laufende Halbjahr die hohe Inflation für härtere Tarifkämpfe sorgt. Da stehen höhere Forderungen der Gewerkschaften. Aber in dieser Inflation, da stecken so viele Einmaleffekte, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr, über die wir oft geredet haben, dass ich davon ausgehe, wie Ökonomen auch, dass sich die Inflation bald wieder normalisieren wird auf die etwa 2%, die sich die Europäische Zentralbank wünscht. Also mittelfristig würde dieses Argument für höhere Löhne aus meiner Sicht wegfallen.
Am demografischen Wandel ändert sich aber nichts. Der Fachkräftemangel wird sich auch nicht durch Zuwanderung ausgleichen lassen. Das verbessert doch die Position von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Ja, richtig, aber Sie haben das entscheidende Stichwort genannt, Fachkräfte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Branchen gibt, in denen die Löhne überdurchschnittlich erhöht werden. IT-Fachleute werden wir in den kommenden Jahren natürlich brauchen. Ingenieure, die sich mit Klimatechnik, mit E-Mobilität auskennen. Da werden sich die Unternehmen wirklich was einfallen lassen, glaube ich schon, um Personal zu bekommen. Aber das wird sicher nicht in allen Branchen so sein, weil es sich manche einfach gar nicht leisten können. Gastronomie zum Beispiel, das sehen wir jetzt schon, da werden im Moment händeringend Beschäftigte gesucht. Aber es kann sicher einfach nicht jede Kneipe ihrem Personal jedes Jahr mindestens 5% mehr bezahlen. Also zusammengefasst, dass die Löhne in den kommenden Jahren stärker steigen werden als bisher. Das sagen viele Expertinnen und Experten, viele Ökonomen voraus. Aber nochmal, die Prognose von Minimum 5% pro Jahr für alle halte ich doch für etwas gewagt. Schauen wir noch kurz auf den DAX, auch keine 5%, aber immerhin plus 1,5, 15.350 Punkte.